Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Silvester, da hält man Rückblick. Ich weiß gar nicht, tun Sie das? Ich meine, dieses Jahr muss man ja keine Knaller einkaufen und so, man hat ja ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe mich so gefragt, da sagt man immer so Rückblick. Ehrlich gesagt, ich habe mich dabei ertappt, ich mache das gar nicht so intensiv. Jetzt muss ich predigen, habe ich das gemacht. Ne? Und einmal auch wirklich auf dieses Jahr Rückblick gehalten. Und ich lade Sie ein, das vielleicht jetzt auch in diesem Gottesdienst mit mir zu tun. Der Akzent wird sein, dass wir einmal schauen auf unsere gemeindliche und auch kirchliche Situation, denn wir sind auf vielfältige Weise im Krisenmodus. Also das war eines, glaube ich, der meisten Worte dieses Jahr, Gesellschaft im Krisenmodus. Und Krise kommt ja von dem griechischen Wort krinein, also das heißt, es ist umgangssprachlich eine belastete, schwere Zeit, aber in der Fall, da finden Unterscheidungen statt. Gerade in Krisen merken wir, was trägt und was nicht. Das Wort des Jahres, ausgewählt von der Jury Gesellschaft für deutsche Sprache, heißt, was? Krise? Nee, Wellenbrecher. Wellenbrecher. Das zeigt schon, dass es eine gewisse Dramatik hat und unsere Wellenbrecherlogik war da, die Krise irgendwie zu managen. Eine hilfreiche Orientierung ist darin unsere Jahreslosung, die heute zu Ende geht. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Stuhl steht hier, ich habe dazu eingangs etwas gesagt. Es tut gut und ist wichtig, da im Geist Platz zu nehmen. Denn hier bewahren wir eine innere Ruhe. Hier erfahren wir den Hebräertext, dass das Herz fest, nicht hart, aber innerlich gefestigt wird durch Gnade. Hier findet nicht eine Weltflucht statt, aber hier gehen wir mit allem, was uns berührt, und finden Orientierung. Ein Rückblick. Ich erspare mir den gesellschaftlichen Rückblick, da können Sie Dieter Nuhr gucken oder irgendwas anderes. Ich will vielmehr auf unsere Gemeinde und nur so zur Erinnerung und dann auch auf die Kirche schauen. Einige Stichworte zur Gemeinde Halfa 2021, auch bei uns Lockdown, keine Präsenzgottesdienste, die Jahreslosung wurde hier vor leeren Bänken gepredigt. Und das über Wochen zu Anfang des Jahres. Segen des Livestreams und der Online-Gottesdienste für Kinder und Erwachsene. Einen herzlichen Gruß an alle, die treu auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus zugeschaut haben. Wir freuen uns über jeden, der jeden Sonntag dabei ist, und seien Sie besonders herzlich gegrüßt. Sie sind ein bisschen eine anonyme Gemeinde. Vielleicht schreiben Sie uns mal eine Mail. Unser Büro wird sich freuen. Dann wissen wir auch mal so, wer denn überhaupt alles zuschaut und dabei ist. Würde uns mal interessieren, aber seien Sie gesegnet. Bleiben Sie dabei, es wird ja so weitergehen. Also hoffentlich nicht der Lockdown, aber die Gottesdienste. Zoom, das neue Zauberwort. Zoom, Passionsandachten als Zoom-Bibelarbeiten. Zoom, Konfi-Unterricht. Zoom, Presbyteriumssitzung. April, Matthias Dieker ist da. Wie gut! September, Familie Schwolo geht. Wie schade. Dazwischen Normalisierung im Sommer, Grillen auf dem Kirchplatz, Konfirmationsgottesdienstmarathon, einmal nur mit 2 Konfis und am Ende mit einer proppevollen Kirche im September. Dann wieder anders. Verschieben der Konfi-Freizeit, einer der letzten Entscheidungen des Presbyteriums, von in den nächsten Tagen auf die Osterfreizeit. Und Besucher-Rekord im Präsenzgottesdienst am Heiligen Abend, 27 Personen in der Christvesper in Schwenke. Und auch hier nicht viel mehr. Vielleicht so wie heute. Auch das berührt unser Herz. Welche Folgen wird die immer wieder fehlende Präsenz für das Gemeindeleben und für den Glauben haben? Es ist noch nicht ausgemacht. Krise. Wir sind auch Teil dieser Krise, wo sich manches unterscheidet, was ist wichtig und nicht. Verbinden möchte ich das mit der Statistik unserer Gemeinde, die wir immer Silvester weitergeben. In diesem Jahr möchte ich etwas besonderer darauf eingehen. Sie können sie mitverfolgen und mitlesen. Gemeindeglieder zu unserer Gemeinde gehören am 1.12.2021 5.430. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir vor 10 Jahren haben, aber ich schätze zwischen 1.000 und 1.300 Leute mehr. Verstorbene 101, es sind noch einige im Dezember dazugekommen, Austritte 54, dagegen Taufen und Aufnahmen 19 und 3. Es bedeutet, wir haben 133 Gemeindeglieder verloren und davon über 50, die eine bewusste Entscheidung des Austritts gewählt haben. Auch das ist ein Signal, ein allgemeiner Trend, Kirche in der Krise, besonders die verfassten Kirchen. Passend dazu gab es einen Artikel im Allgemeinen Anzeiger, vielleicht haben Sie ihn gestern wahrgenommen, mit der Überschrift: Spätestens die Kinder treten aus. Historiker, Deutschland ist kein dominant christliches Land mehr. Das war der Untertitel. Beschrieben wird in diesem Artikel der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Trend des Bedeutungsverlustes der Kirchen, der Großkirchen und des christlichen Glaubens. Waren 1950 noch 95% der Bundesbürger Glied einer Kirche, so jetzt knapp unter 50%. Fazit des Artikels, in dem der Historiker Thomas Groß-Bölting referiert wird: Aus Sicht des Historikers zeichnet sich eine weitere beschleunigte Erosion der Kirchen ab. Neu ist das Tempo des Verlustes von Bedeutung und Menschen. Zu beobachten sei eine stufenweise Ablösung von der Kirche und ihren religiösen Gehalten. Zuerst, ich zitiere weiter, kommt eine Abwendung von der kirchlichen Lehre und Praxis. Also die Leute glauben schlicht nichts mehr, was wir hier sagen. Keine Auferstehung der Toten, geschweige denn irgendwelche ethischen Prinzipien zum Beispiel. Dann der formale Austritt. Der dritte Schritt ist dann die Abkehr von der kirchlichen Kulturtradition. Letzteres, hat man den Eindruck, trifft die Leute irgendwie viel mehr. Fragen Sie mal eine Grundschullehrerin, die ihre Kinder fragt in der Klasse: Wisst ihr noch, was Weihnachten ist? Und dann wissen vielleicht noch einer, dass das irgendwas mit Jesus zu tun hat. Da merken wir, die Kultur ist auch völlig weg. Das ist unglaublich. Und das, da merken wir auf einmal, jetzt ist es wirklich passiert, dass vorher schon alle nichts mehr geglaubt haben und irgendwie sich nicht an die Gebote Gottes gehalten haben, das fiel gar nicht so doll auf. Hauptsache, die waren noch da irgendwie. Den Trend gibt es lange, das rasante Tempo ist neu, wird durch Corona beschleunigt, habe ich den Eindruck, weil die Anonymität neu wird und größer wird. All das geht einher mit einem Bedeutungsverlust der Kirchen auch im öffentlichen Leben. Ich zitiere zum letzten Mal den Artikel: der Kirche über Jahrzehnte gewachsene Einfluss etwa auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Bildungswesen, die freie Wohlfahrtspflege, die rechtliche Ausgestaltung von Ehe und Familie schwindet, wie viele Entscheidungen zu Abtreibung, Suizidbeihilfe oder Fortpflanzungsmedizin zeigen. Die sind übrigens dieses Jahr alle weiter vorangeschritten, hat man gar nicht so gemerkt. Das Bewerben von Abtreibung, was bisher verboten war, soll erlaubt werden, weil es ist nicht mehr zeitgemäß, das Verbot. Wir merken, Kirche ist außerhalb der Zeit. Ist mal gut wahrzunehmen. Auch Politiker, die von der Nähe zu den Kirchen lange profitiert haben, gehen auf Distanz. Das war der letzte Satz, den ich zitiere. Ich habe einige Male in diesem vergangenen Jahr auf diesen Prozess hingewiesen, auch in den Predigten, weil es mir wichtig ist, dass wir uns daran gewöhnen, dass es nicht nur eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Glauben gibt, sondern zunehmend auch eine kritische Gesamtstimmung und auch nicht nur gegenüber dem Glauben, gegen uns als Christen, als Menschen, die wir noch glauben. Und mir ist das deshalb wichtig, am Ende dieses Jahres wahrzunehmen, weil ich glaube, wir selber, die wir hier sind und ja auch glauben, wir brauchen auch für uns selber eine innere, wirkliche Begründung, warum wir überhaupt noch glauben. So möchte ich Sie am Ende des Jahres fragen, wenn Sie schon keinen Rückblick halten, stellen Sie sich wenigstens diese Frage. Warum bist du, warum sind Sie eigentlich noch Christ? Formulieren Sie das mal für sich. Nicht missionarisch, damit es andere verstehen, was man so manchmal bei Übungen in Seminaren macht, formuliere es mal so, dass Menschen verstehen, was du glaubst. Nein, nur für mich persönlich. Und der Hintergrund ist, ich möchte Sie ehrlich fragen, hält Ihre Antwort überhaupt den eigenen Fragen stand? Hält Ihre Antwort überhaupt den eigenen Fragen stand? Wenn Christsein zunehmend Gegenwind erfährt, dann erfordert das eine innere Vergewisserung. Wir kriegen keine Bestätigung mehr von außen. Krisen sind aber auch eine Chance. Wir kennen das, das ist eine gesellschaftliche Krise, die Kirche, in der Kirche wirklich ist, aber wir kennen das ja auch von persönlichen Krisen, die der eine oder die andere auch in diesem Jahr erlebt hat. Vielleicht Verlust eines lieben Menschen, Krankheit, Streit in der Familie, berufliche Veränderungen, was auch immer zu einer tiefen Krise führt, ungewollte Schwangerschaft, Frage nach dem, wie es beruflich weitergeht als Jugendlicher, was auch immer. Und diese Krisen sind deswegen eine Chance, weil in Krisen spüren wir, dass ein krampfhaftes Festhalten an dem, was man irgendwie gelernt hat, nicht mehr reicht. Da helfen die gedachten Gebete nicht mehr. Wir brauchen da ein wirklich inneres Gehaltenwerden in Krisen. Wir brauchen etwas, was unser Leben prägt. Stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, ne? Und hier möchte ich die Jahreslosung ins Spiel bringen. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Denn ich glaube, Vergewisserung spielt sich hier im Bild gesprochen folgendermaßen ab. Und zwar, ich drehe das mal hier um. Vergewisserung, die letzte Vergewisserung, spielt sich ab zwischen Ihnen und Gott. Ganz alleine. Sie können jetzt hier eine Predigt hören, und das ist auch gut, wir brauchen das, ich brauche das auch, aber letztlich geht es hier alleine zu. Da findet die tiefe Vergewisserung statt, nirgendwo anders. Und auch hier ehrliche Frage. Was passiert da zwischen mir und Gott, wenn ich alleine bin vor ihm? Bin ich das überhaupt noch? Passiert überhaupt noch etwas? Oder ist es nur gewollt und gedacht, aber nicht mehr lebendig? Schmecke ich noch, wie freundlich der Herr ist? Schmecke ich es? In meinem Herzen? Auch wir als Gemeinde? Es erfordert sogar ein bisschen Mut, sich dem zu stellen, finde ich. Ich habe das, wie gesagt, gemacht in den letzten 2 Tagen, immer wieder, auch wenn ich mal so auf meinem Stuhl da so halb schlafend war, habe ich mir das immer vorgestellt. Und mir wurde seltsamerweise ein einziges Wort in der Jahreslosung wichtig, seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist, mir wurde das Wort wie wichtig. Das Wort wie, das möchte ich kurz etwas dazu sagen heute. Denn das Wie fragt ja nach dem Wie. Was kennzeichnet, wie ist Gottes Barmherzigkeit? Was ist die Eigenschaft von Gottes Barmherzigkeit? Und nun ist ja das Erste, das habe ich schon zu Beginn erwähnt, Gottes Barmherzigkeit ist ja so, dass er sich berühren lässt von der Not dieser Welt. Das finde ich erstmal schon mal toll. Aber wenn man da so sitzt und mit ihm allein ist, ging es mir so, merkte ich deutlicher, die Not, die er sieht, ist aus seiner Ewigkeitsperspektive geboren und er sieht sofort die tiefste Not und die rührt sein Herz. Wir kommen oder kommen nicht. Die tiefste Not, die er sieht, ist unsere Entfremdung im Herzen von ihm. Das ist wirklich die tiefste Not. Ich merkte, ich sehe auch die Not. Mir ist sofort auch Not vor Augen aus meinem eigenen Leben, aus dem Leben anderer Menschen, die ich begleite. Verzweiflung, Krankheit, Naturkatastrophen, Menschen, die andere quälen, Menschen, die gequält werden, Menschen, die trauern, die einsam sind. Das alles sieht Gott auch und es berührt ihn auch. Aber die Quelle all dieser Not ist, dass die Menschen ihn nicht kennen. Warum gibt es im Himmel keine Not? Weil Gott da gekannt wird und wirklich jeden Augenblick man bei ihm ist. Diese tiefste Not, die jammert ihn. Und Luther drückt es in dem Lied, wir nun freut euch, liebe Christengemeinde, wunderbar aus, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen, er wand zu mir sein Vaterherz. Und wie wendet er es? Wie? Indem er Jesus schickt. Das ist der tiefste Ausdruck seiner Barmherzigkeit, Jesus, der alle Schuld und alles Leid, alle Not auf sich nimmt, sterbend und der auferweckt wird und der Retter ist, der Messias, Jesus sein Name heißt, er hilft, er rettet. Hier im Herzen Gottes entdecke ich die Bedeutung Jesu. Er ist das Wie der Barmherzigkeit. Bei ihm wird wirklich aller Jammer gestillt. Aller Jammer, glaubst du das? Aller Jammer, aller Menschen, nur bei ihm. Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten von religiösen Theorien, sondern das Ergreifen dessen, was Jesus getan hat und das Erkennen von ihm. Das hat Menschen seit 2000 Jahren verwandelt, Menschen aus Sinnlosigkeit, Schuld, Verzweiflung herausgeführt. Und wenn man da so sitzt, alleine vor ihm, merkt man, und mich auch. Hier entdecke ich Armer, in ihm ist Reichtum. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, auch der Freude übrigens. In dir ist Freude in allem Leid. Und dann entdeckt man, auch zum Beispiel in den Liedern, die wir heute singen, das haben echt schon viele andere vorher auch erkannt. Und noch viel schöner formuliert, als ich es kann. Er wurde entdeckt. Und wenn Sie mich fragen, warum ich Christ bin, wegen Jesus. Um es ganz einfach zu sagen. Weil ich auch merke, wenn ich bete, da passiert was. Jesus ist der Grund, warum ich Christ bin. Die allermeisten von uns kennen das ja. Ich sage Ihnen heute nichts Neues, am letzten Tag des Jahres soll man nichts mehr viel Neues sagen. Immer wieder braucht es aber den Weg vom Wissen zum Lebendigwerden. Ich muss sagen, das beschäftigt mich in letzter Zeit. Vom Wissen zum Lebendigwerden. Wir wissen alles, was ich heute gesagt habe. Ne? Sie wissen das alles. Wird bei uns auch jeden Sonntag gepredigt. Gott sei Dank. Aber wie wird das lebendig in mir? Lebendig wird es, wenn aus dem Denken über ihn ein wirklich lebendiges Gespräch mit ihm wird. Wenn wir mit ihm ins Gebet gehen, Gebet, eine oft gebrauchte Formulierung, ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Deswegen, die Krise unserer Kirche ist eine Jesus- und Gebetskrise, nicht eine Mitgliederkrise und dass wir nicht mehr den Stand in der Gesellschaft haben. In der Krise merken wir haben die Quelle verloren. Das ist unsere Not. Und ich dachte auch, könnte es sein, dass auch wir, die wie wir doch Jesus lieben. Auch immer wieder neu lernen müssen, lebendig zu beten. Damit meine ich nicht enthusiastisch, das hält meistens nicht lange, so ein Gefühlsausbruch, sondern eher nüchtern, aber erwartungsvoll. Er ist doch da. Manchmal muss man auch mal im Gebet warten, bis das Herz berührt wird. Nicht Gefühlsduselei, aber dann etwas von ihm ins Herz fällt. Ich habe es schon erzählt, etwas, was mich wirklich berührt hat und auch, ich glaube, verändert hat, war eine schlichte Gebetserfahrung, die ich so beschreiben möchte, dass ich natürlich immer wieder für Menschen bete, in der Familie, auch für sie in der Gemeinde und bei dem einen mehr, weil ich da die Nöte kenne. Und dann habe ich da so gebetet und dann fiel mir das auf einmal ins Herz, ich würde sagen, der Heilige Geist hat es gegeben, dass er sagt, Martin, meinst du nicht, dass ich die Menschen liebe wie du und noch mehr? Ich liebe sie noch mehr als du. Du musst mich nicht informieren. Ich liebe deine Frau mehr, deine Kinder mehr, deine Enkel mehr, den Trauernden mehr, den du begleitest, deinen Nachbarn und sogar die, die du nicht leiden kannst. Ich liebe sie alle mehr als du. Und ich merkte, das musste ich erst mal sacken lassen, dass der sogar meine Frau mehr liebt, meine Kinder. Aber es stimmt, denn seine Geduld ist zum Beispiel nie zu Ende. Seine Gnade ist nie zu Ende. Und das hat mein Beten verändert. Ich fange immer dann an und sage, Herr, du liebst sie. Jetzt sorge für sie. Das ist eine andere Art des Betens. Und dann merkt man auch, wie man eventuell weiter beten und handeln muss. Aber seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Und da hat jeder Platz. Berührt werden im Herzen. Krise der Kirche, Krise der Gesellschaft. Ja, eine Krise birgt die Chance zur Unterscheidung, was wirklich wichtig ist für Kirche und für mein Leben. Der Weg aus der Krise der Kirche heraus sind nicht neue Programme, nicht eine neue Mitgliedergewinnung, sondern der Kern dessen, womit alles angefangen hat im Neuen Testament. Jesus selber, der Auferstandene, hat die Leute in Bewegung gesetzt. Sie waren von ihm zutiefst berührt und fasziniert. Und dann haben sie sich ihm hingegeben. Wie Zinzendorf, der vor dem berühmten Gemälde stand, an dem, wo Jesus starb, Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, und da stand drunter in lateinischer Sprache, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat er dann gemacht. Aber es war Jesus, den er in sein Herz schloss. Krise ist die Chance, die Mitte wieder zur Mitte werden zu lassen und zur Quelle zu gehen. Und das kann jeder für sich tun. Und dann werden wir zu Quellenmenschen für andere. Und es wäre doch schön, wenn wir mit unseren nicht glaubenden Eltern oder nicht glaubenden Kindern oder Kollegen so lebendig über unseren Glauben und so normal reden könnten, wie wir über unseren Beruf und über unseren Urlaub reden. Und dann merke ich, wenn ich vor Jesus stehe und mit ihm gehe, jetzt halt mal den Mund und jetzt kannst du reden. Keine Programme, lebendiges Leben aus dem Geist. Geboren aus dem Herzen Gottes. Das wünsche ich uns. Immer mehr. Amen.